Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Hug. Christoph Peters hat es getan, Juli C., Lola Randl und natürlich Gottfried Keller. Sie und viele andere auch haben Dorfromane geschrieben. Um einen neuen von Dörte Hansen wird es heute gehen. Und um eine längst überfällige Editionsleistung. In 5 curryfarbenen Bänden sind die gesammelten Schriften der deutsch-jüdischen Lyrikerin, Essayistin und Philosophin Margarete Sußmann erschienen. Doch zuallererst zu Heinrich Steinfest, dem Erfinder des einarmigen Detektivs Cheng. Der Autor wurde mehrfach mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet und bereits 2-mal schon für den Deutschen Buchpreis nominiert. Am heutigen Mittwochabend ab 20.30 Uhr ist Heinrich Steinfest zu Gast in der Deutschlandfunk-Lesezeit. Der betrunkene Berg ist der Titel des neuen Romans, den Heinrich Steinfest vorstellen wird und den mein Kollege Jan Drees bereits gelesen hat.
Jede Kunstsparte liebt das selbstreferenzielle Spiel. Kinofilme erzählen, wie Filme entstehen, Gemälde zeigen Maler im Atelier, im Theater sehen wir Stücke, die Inszenierungen vorstellen und die Literatur interessiert sich seit jeher für Bücher. Derzeit gibt es auffällig viele Geschichten, die von Buchhandlungen erzählen. In diesem Herbst beispielsweise im Inselverlag Carrie Mahers, die Buchhändlerin von Paris, ein Roman über Shakespeare & Company. In der Wirklichkeit verschwinden sie zunehmend, in den Romanen tauchen sie wieder auf, so auch in Heinrich Steinfests »Der betrunkene Berg«, der zu Beginn die 43-jährige Katharina Kirchner vorstellt, die im österreichischen Höllengebirge eine bemerkenswerte Buchhandlung eröffnet hat, in 1700 Metern Höhe. In dieser werden ausschließlich Werke vorrätig gehalten, die sich mit Bergen und Bergwelten befassen.
Es war wirklich fast alles dabei, was jemals von deutschsprachigen Zungen über die Berge gesagt worden war. Oder von anderen Zungen in deutscher Übersetzung. Bücher von fanatischen Alpinisten und Alpinistinnen, waghalsigen Abenteurern, kämpferischen Frauen, poesiebegabten Naturbeobachtern, wie auch von Leuten, die lieber über die Berge schrieben, als auf ihnen herumzuklettern.
Im November schließt besagte Buchhandlung. Katharina verbringt ihre Wintermonate dann allein inmitten des Schnees, eingedeckt mit den vielen Büchern und ausreichend Vorräten, die nur gelegentlich von Versorgungswanderern aus dem Dorf aufgefüllt werden. Doch die ersehnte Einsamkeit nimmt in diesem Winter ein Ende. In Hüttennähe liegt mitten im Schnee ein großgewachsener, stämmiger, beinahe lebloser Mann.
Katharina kniete sich neben ihn und gab ihm rechts und links eine Ohrfeige, was aber keinerlei Wirkung zeigte. Also wiederholte sie die Übung, wobei sie diesmal etwas mehr Kraft und Schwung in die beiden Schläge fügte. Kleine Eiszapfen flogen zur Seite. Es sah aus, als schüttle sie einen Weihnachtsbaum, von dem die Dekoration herunterfiel. Aber es half. Der Mann kam zu sich.
Wer dieser Mann ist, wird erst im zweiten Teil des Romans enträtselt. Offensichtlich ist er in suizidaler Absicht hinaufgestiegen. Doch niemand stirbt auf diesem Berg, lautet Katharinas Credo. Sie beherbergt den Fremden und gibt ihm einen vielfarbigen Norweger-Pullover, der so aussah, als hätte ganz Skandinavien an ihm gestrickt. Viel hat dieser Mann vergessen, wo er herkommt, wie er heißt, aber keinesfalls hat er alles verlernt. Er kann zauberhaft kochen, beeindruckende Schneeskulpturen erschaffen, ein guter Zuhörer ist er ebenfalls. Die Fähigkeit zuzuhören wird in Geschichten, die von Isolation berichten, klassischerweise erwartet, ob in Boccaccios Decamerone oder in Wilhelm Haufs, das Wirtshaus im Spessart.
Was Katharina schon lange nicht mehr getan hatte, nein, das hatte sie noch nie getan, sich zusammen mit einer zweiten Person ein Buch gegenseitig vorzulesen. Etwas, was durchaus wieder in Mode gekommen war, jetzt da so viele Methoden der Liebesbekundung an ihr ästhetisches Ende gelangt waren und manche Paare sich wieder an alten Formen orientierten.
So sitzen Katharina und der Fremde abends beisammen und lesen einem von Heinrich Steinfest freilich erfundenen autofiktionalen Roman, der die Geschichte eines progressiven österreichischen Pfarrers Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts erzählt. Simon Schindler heißt er, er hat den titelgebenden Betrunkenen Berg zum ersten Mal bezwungen, selbstverständlich, um ein Gipfelkreuz aufzustellen. So kommen 2 Expeditionsarten zusammen, die spezifische Erforschung von Natur und jene der Literatur, der Alpinismus und die Philologie.
Katharina legte das Buch auf die Mitte ihrer kleinen Verkaufstheke, schenkte sich ein weiteres Glas Cognac ein und nahm einen gediegenen Schluck. Sodann holte sie die Füße des schlafenden und fiebernden Mannes aus dem warmen Wasser, trocknete sie vorsichtig ab und legte Bandagen und die betroffenen Hautpartien.
Dieser Roman ist nur partiell ein Kammerspiel. Er lebt von seinen Gegensätzen. Es gibt die Einkehr auf der einen und jene dynamisierenden Wendungen auf der anderen Seite, die typisch sind für die Literatur von Heinrich Steinfest. Stetig erweitert sich der Figurenkreis, auch wenn nicht alle, die hier ihren Auftritt haben, leibhaftig zur Hütte hinaufstiefeln. Auf dem Berg landen die Lawinenspezialistin Linda Hellmund, eine verunglückte Alpendohle und der melancholische Boxer Thomas Lipinski. Diese Geschichte schwingt in beschwipster Fabulierlust und ergibt sich einem Cognac-schwenkenden Einfallsreichtum hin. So werden erlebnishungrige Schneewanderer und Norwegerpulli tragende Stubenhocker gleichsam in einen prickelnd schwankenden Höhenrausch versetzt, der einen am Ende auf einen Berggipfel oder mindestens in die nächste gut sortierte Buchhandlung lockt.
Jan Drees über Der betrunkene Berg von Heinrich Steinfest. Piper Verlag, 224 Seiten, 22 Euro. Erst recht seit der Corona-Pandemie boomt die Lust, sich aufs Land zu verziehen. Schaurige Scheunen und schäbige Schober werden zu Sehnsuchtsorten und zu Objekten horrender Immobilienpreise. Und auch in der deutschen Gegenwartsliteratur liegt das Dorf im Trend. Eine seiner erfolgreichsten Chronistinnen ist Dörte Hansen. 2015 gelang ihr mit ihrem Dorfroman Altes Land auf Anhieb der Sprung auf die Bestsellerliste. Und auch für ihren dritten Roman hat sie sich ein dörfliches Setting ausgesucht. Zur See heißt er, und diesmal geht es auf eine Nordseeinsel. Gisa Funk ist lesend mitgereist.
Dörte Hansen gilt als Expertin für das Leben in der norddeutschen Provinz. Schon ihre ersten beiden Romane, Altes Land und Mittagsstunde, handelten von kleinen dörflichen Welten abseits der großen Metropolen, irgendwo JWD auf dem platten Land. Nun hat sich Hansen für ihren dritten Roman erneut einen norddeutschen Mikrokosmos vorgeknüpft, in dem sich das Drama der Conditio Humana quasi wie unter einem Brennglas verdichtet. Denn ihr neuer Roman Zur See spielt auf einer nicht näher benannten Nordseeinsel. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die traditionsreiche Seemannsfamilie Sander. Eine alteingesessene Inselsippe, deren Vorfahren bereits vor Hunderten von Jahren furchtlos als Grönlandfahrer und Walfänger in See stachen. Das waren harte und entbehrungsreiche, aber auch glorreiche Zeiten, während sich die heutigen Sanders schon länger im Niedergang befinden. Nicht genug, dass der Parkinson-kranke Vater Jens, ein ehemaliger Schiffskapitän, die Familie vor 20 Jahren verlassen hat und seitdem als einsamer Vogelkundler schratig auf der benachbarten Vogelinsel haust. Auch der älteste Sohn Rickmar, mit seinem Ohrring, Bart und breiten Kreuz, rein äußerlich eigentlich ein Vorzeigeseebär, führt eine jämmerliche Existenz. Wegen seiner Alkoholsucht hat Rickmar seinen Kapitänsjob verloren. Nun musste er mit 40 Jahren zurück ins Haus seiner Mutter Hanne ziehen und ertränkt diese Schmach mit noch mehr Alkohol.
Alle sehen es, wenn Hanne Sanders Ältester von seinen Hafenkneipen-Turns nach Hause schlingert. Sie hören, wenn er singt und lacht und in die Hecke aus Kamtschatka-Rosen kotzt. Und alle wissen, dass sich Rickmar Sander langsam aber konsequent von der Kommandobrücke eines Tankers auf einen Nordsee-Pendelkahn herabgesoffen hat.
Nicht nur die Inselfamilie Sander hat bei Dörte Hansen schon bessere Tage gesehen. Auch um die Seefahrtkultur der Insel insgesamt ist es nicht gut bestellt. Seit die Fisch- und Krabbenbestände wegen des Klimawandels deutlich schrumpfen und die EU strikte Fangvorgaben verhängt hat, erscheint immer mehr Inselfischern der Knochenjob an Deck nicht mehr attraktiv. Die meisten Insulaner verdienen ihr Geld darum inzwischen lieber mit dem Tourismus oder vielleicht besser gesagt mit Touristenfolklore, wie es Rickmars Schwester Eske Sander verächtlich nennt.
Fischer, die sich für die Touristen Fischerhemden kaufen. Trachtenfrauen, die für die Fremden tanzen, Shanty-Männer, die wie Matrosen singen und noch nie in einem Sturm gesegelt sind. Hier stimmte nichts.
Wie bisher in allen ihren Romanen erzählt Dörte Hansen auch in Zur See von einem tiefgreifenden Kulturwandel und vom Untergang einer archaischen norddeutschen Lebenswelt. Von einem damals, als die Fischer im Hafen noch ihre selbstgefangenen Fische verkauften, als die Touristen noch Badegäste hießen und sich höflich wie Verwandte auf Besuch benahmen und als die schönsten redgedeckten Inselhäuser noch nicht den reichen Neuinsulanern vom Festland gehörten. Heute dagegen regiert auf der Insel zunehmend die Maxime einer unsolidarischen Gewinn- und Spaßoptimierung.
Die Nordsee ist für Sommerurlauber ein Freizeitpark mit Fahrgeschäften. Sie glauben, alles sei gebucht. Die Gezeiten, Nebel, Strömungen und Sturm. Sogar die Seenotrettung. All inclusive.
Weil aber die meisten Insulaner inzwischen von den Besuchern leben, werden sie immer mehr zu Karikaturen ihrer Seefahrervorfahren. Und eine Erzählung darüber könnte natürlich schnell in den Klagesound und in die Nostalgie abgleiten. Aber Jammern liegt Hansens knarzigen Charakteren glücklicherweise auch diesmal nicht. Und so schrappt ihre durchaus tragische Familienchronik erfolgreich am Melodram vorbei. Denn zum einen war die Autorin klug genug, die Verlustgeschichte der Sanders aus den wechselnden Perspektiven der Eltern und der drei Kinder zu erzählen, sodass sich darauf immer wieder neue, auch divergierende Sichtweisen ergeben. Und zum anderen machen ihre gebeutelten Helden und Heldinnen eben auch diesmal nicht allzu viel Aufhebens um sich selbst. Weitgehend stoisch wie das Meer ertragen Mutter Hanne, Vater Jens und die Kinder Rickmar, Eske und Henrik Sander die Stürme und Schiffbrüche ihres Lebens, ohne sie groß zu beklagen oder anderen dafür die Schuld zu geben. Denn was ist am Ende schon ihre kleine Menschenexistenz im Angesicht des riesigen Ozeans? Dieser Sound einer uralten Seefahrergelassenheit durchzieht Hansens Roman wohltuend.
Gisa Funk über Dörte Hansens Roman Zur See, erschienen im Penguin Verlag, 256 Seiten, kosten 24 Euro. Auch im Norden, in Hamburg nämlich, wurde 1872 Margarete Sußmann geboren. Sie begann ihre schriftstellerische Karriere als Lyrikerin, wandte sich der Philosophie zu und blieb zeitlebens eine Grenzgängerin zwischen Dichtung und Philosophie. Sie schrieb über die Frauen der Romantik Georg Simmel, Ernst Bloch, Adalbert Stifter, Hiob und Nietzsche. Und obwohl sie eine außergewöhnliche Denkerin war, ist sie heute vielen kein Begriff mehr. Ihre Texte waren lange Zeit verstreut. Nun haben sich die Literaturwissenschaftlerinnen Barbara Hahn und Anke Chiller daran gemacht, sie zusammenzustellen. Über Margarete Sußmanns gesammelte Schriften habe ich mit einer der beiden Herausgeberinnen, mit Barbara Hahn, gesprochen und sie gefragt, welche Themen das schriftstellerische Werk von Margarete Sußmann ausmachen.
Es ist unglaublich breit. Also sie hat sich sehr beschäftigt mit der Frage, was eigentlich mit den Frauen in männerdominierten Gesellschaften passiert. Warum das eigentlich so ist, dass die europäischen Kulturen so männerdominiert sind und die Frauen eigentlich nur als Bilder vorkommen, nicht als eigene Stimme. Da hat sie eine ganze Serie von sehr interessanten Aufsätzen dazu geschrieben. Dann hat sie sich sehr beschäftigt mit der Frage, welche Position, welche Rolle spielen Juden in der europäischen Kultur. Sie war eine Jüdin. Und sie war einmal kurz davor zu konvertieren, als sie heiratete. Das hat sie dann abgelehnt. Und in der Konsequenz hat sie sich dann sehr intensiv mit der Geschichte, mit der Kultur und mit der Religion des Judentums beschäftigt. Und dann ist ein großer Bereich bei ihr, sie hat beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs, glaube ich, plötzlich begriffen, dass das deutsche Bürgertum völlig falsch gelebt hat. Sie spricht immer von der Schuld unseres unpolitischen Lebens. Und sie dachte, dass das Bürgertum für diesen Krieg mitverantwortlich ist, weil es sich politisch rausgehalten hat und dass vor allem auch die Frauen damit dran schuld sind. Und dann hat sie versucht, was mühselig war, politisch denken zu lernen. Und Sie wissen, es gab in Deutschland keine wirklich gute Tradition dafür. Und damit hat sie sich rumgeschlagen bis zum Ende der Weimarer Republik. Sie ist 1933 gleich aus Deutschland geflohen in die Schweiz und ist auch nach dem Krieg nicht wieder zurückgekommen. Das ist übrigens, glaube ich, auch ein Grund, warum sie hier in Deutschland nicht wirklich leben geblieben ist als Denkerin. Also viele ihrer Freunde sind zurückgekommen nach Deutschland und wurden dann auch gelesen. Und sie wollte das nicht. Sie wollte in diesem Land nicht mehr leben. Und ja, das war dann eine Konsequenz davon.
Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, geboren 1872. Sie hat den Ersten Weltkrieg bewusst miterlebt. Sie hat die Vertreibung und Entrechtung der Juden in Deutschland mitbekommen. Sie hat die Shoah miterlebt, den Zweiten Weltkrieg. All diese Ereignisse, also das, was das 20. Jahrhundert dann eben auch ausgemacht hat. Wie ist das in ihr Denken eingeflossen? Merkt man, dass sie anders gedacht hat nach dem Ersten Weltkrieg oder nach der Shoah als zuvor?
Beim Ersten Weltkrieg ist es ganz einfach zu sagen, ja. Da hat sie sich sehr drum bemüht und hat auch sich sehr drum bemüht zu verstehen, wie politische Denker diesen Bruch des Ersten Weltkriegs und dann hinterher auch die gescheiterten Revolutionen wahrgenommen haben. Sie war sehr eng mit Gustav Landauer befreundet. Sie hat sich sehr mit Rosa Luxemburg beschäftigt. Sie hat wirklich versucht, politisch denken zu lernen. Der Judenmord hat sie natürlich von ganz andere Fragen gestellt und man merkt ihren Texten an, die dann in der Schweiz im Exil geschrieben wurden, dass sie plötzlich jemand war, der durch diesen unglaublichen Kulturbruch auch alleine dastand. Also sie hatte nicht mehr dieses Gesprächsumfeld, was sie vorher hatte und war mit der Frage, wie man das überhaupt begreifen kann, dass sowas historisch möglich war, mit der Frage war sie dann in der Schweiz auch allein.
Sie war Jüdin, sie war Deutsche, sie war dann im Exil. Sie hat begonnen, ihr Schreiben als Lyrikerin. Sie war Philosophin, Denkerin, Feministin, Anarchistin, wenn man diese Schlagworte bemühen möchte. Wo war sie denn tatsächlich zu Hause? Gab es irgendeinen Raum, den sie als Heimat begriffen hat?
Vielleicht das Gespräch. Das Interessante ist, das ist uns auch erst beim Ausarbeiten dieser Ausgabe so richtig klar geworden, dass sie ihr ganzes theoretisches Schreiben immer im Gespräch mit anderen Büchern, mit anderen Menschen, mit anderen Positionen geführt hat. Und das war, glaube ich, ihre intellektuelle Heimat. Also sie ging davon aus, wie Nietzsche auch, dass man ab einem bestimmten Punkt ist es völlig unsinnig zu denken, man könnte alleine in der Welt sich zurechtfinden. Man muss mit anderen sprechen. Nietzsche hat ja mal gesagt, die Wahrheit beginnt zu zweit. Und das war, glaube ich, auch ihr unausgesprochenes Motto. Deswegen hat sie sich auch so intensiv mit all dem beschäftigt, was in ihrer Zeit publiziert, geschrieben, gedacht wurde. Sie war immer im Gespräch. Ihre Buchbesprechungen, davon hat sie Dutzende geschrieben, sind immer Gespräche mit Büchern. Sie hat sehr viel Porträts geschrieben von ihren Zeitgenossen. Und sie war, glaube ich, wirklich jemand, der ganz bewusst davon ausgegangen ist, im 20. Jahrhundert kann man überhaupt nur existieren, wenn man das im Gespräch mit anderen tut. Allein ist man verloren und versteht überhaupt nicht, was da alles passiert ist.
Was macht denn die Texte von Margarete Sußmann im 21. Jahrhundert interessant?
Genau dieses im Gespräch sein und dann natürlich auch, dass Positionen vorläufig sind, dass immer wieder Dinge passieren, die einen dazu zwingen, nochmal von vorne anfangen, darüber nachzudenken. Davor hat sie sich auch als ganz alter Mensch nicht gescheut, zu sagen, es gibt Dinge, die sie nicht versteht und die sie nochmal ganz neu bedenken muss. Das ist auch sehr beeindruckend, vor allem in ihrer Autobiografie, wenn sie dann über Schriftstellerinnen wie Ingeborg Bachmann schreibt, die zwei Generationen jünger sind. Und was auch interessant ist, sie hat im Alter sind sehr viele auch junge jüdische Schriftsteller zu ihr gekommen, weil sie eine der ganz wenigen war, die sowas wie jüdische Tradition für sie verkörperte. Paul Celan ist zu ihr gepilgert, hat ihr Gedichte gewidmet. Da hat sie, glaube ich, auch diese Kultur des Gesprächs weitergegeben an eine Generation, die dann aber auch nicht mehr in Deutschland leben konnte.
Barbara Hahn hat zusammen mit Anke Hilaire Margarete Sußmanns gesammelte Schriften herausgegeben. Die 5 Bände sind im Göttinger Wallstein Verlag erschienen. 2900 Seiten kosten 148 Euro. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Darin geht es unter anderem um Spitzenfrauen in der Forschung. Am Mikrofon war Carsten Hug.